Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Rechtsstaats beim Kontrafunk, heute präsentiert von mir, Annette Heinisch. In dieser Folge geht es um einen oft etwas vernachlässigten Aspekt des Rechtsstaats, nämlich die Legislative. Der Rechtsstaat ist ein Grundprinzip der politischen Organisation, nach dem staatliche Herrschaft nicht durch Willkür, sondern ausschließlich durch Recht ausgeübt wird. Die Idee lässt sich auf eine einfache Formel bringen. Nicht Menschen herrschen, sondern Gesetze. Im Kern bedeutet das, jedes staatliche Handeln braucht eine gesetzliche Grundlage, ist an Regeln gebunden und kann von unabhängigen Gerichten überprüft werden. Niemand, auch nicht die Regierung, steht über dem Recht. Damit ist der Rechtsstaat übrigens das sozialste Instrument überhaupt, denn es macht den Kleinen groß und die Großen klein. Klar wird aber natürlich, wie wichtig es ist, welche Gesetze es gibt, wie diese ausgeformt werden. Unter anderem unter diesem Aspekt diskutiere ich mit Rechtsanwalt Markus Brezell über die Auslegung des berühmt-berüchtigten § 188 des Deutschen Strafgesetzbuches. Danach widmen wir uns einem österreichischen Vorhaben, das die Energiepolitik und das Kommunalrecht gleichermaßen aufwühlt. Gemeinden sollen finanzielle Anreize dafür erhalten, Windkraftanlagen auf ihrem Gebiet zuzulassen. Die Idee klingt pragmatisch, vielleicht sogar vernünftig, aber sie wirft heikle Fragen auf. Darf der Gesetzgeber Gemeinden gleichzeitig ihre Mitspracherecht im Genehmigungsverfahren beschneiden und ihnen dafür dann Geld anbieten? Wo verläuft die Grenze zwischen einem legitimen Anreiz und dem, was das Recht als unzulässige Kopplung kennt? Und wer haftet eigentlich, wenn Bürger das Nachsehen haben? Dieses erklärt die österreichische Rechtsanwältin Tatjana Katalan. Danach verlassen wir Österreich und schauen in die Schweiz, wo am 14. Juni dieses Jahres über die Volksinitiative Keine 10 Millionen Schweiz abgestimmt wird. Die Initiative verlangt, die ständige Wohnbevölkerung der Schweiz vor 2050 auf unter 10 Millionen Menschen zu begrenzen und würde im Ernstfall die Kündigung des Personenfreizügigkeitsabkommens mit der EU erzwingen. Bundesrat und Parlament lehnen die Initiative ohne Gegenentwurf ab, weil sie den bilateralen Weg mit der EU gefährde und der Wirtschaft schade. Dieses Thema wird von dem Juristen und SVP-Mitglied Claudio Zanetti und Rechtsanwalt Arthur Terekow kontrovers diskutiert. Bleiben Sie dran, es wird vielleicht keine einfachen Antworten geben, aber hoffentlich interessante Aspekte deutlich machen. Das Schicksal des § 188 Deutsche Strafgesetzbuch, umgangssprachlich als Majestätsbeleidigung bekannt, ist ungewiss. Die Stimmen, die eine Abschaffung fordern, mehren sich. Neben der grundsätzlichen Frage, ob sich politisch Verantwortliche nicht etwa mehr Pflichten auferlegen, sondern mehr Rechte nehmen dürfen als Bürger, hat die konkrete Gestaltung der Strafnorm jüngst Anlass zu Kopfschütteln gegeben. Voraussetzung einer Strafbarkeit ist hier nicht nur eine Beleidigung, sondern diese muss geeignet sein, das öffentliche Wirken erheblich zu erschweren. Für die Benennung als Lügenfritz muss der Urheber wegen eines rechtskräftig gewordenen Strafbefehls 30 Tagessätze bezahlen. Im Fall des Lackaffen, so wurde der Kanzler benannt, waren immerhin 100 Euro fällig. Denn bezogen auf die von Ihnen genannte Äußerung haben sich die personenbezogenen Kommentare unter einem Facebook-Post wechselseitig immer mehr hochgeschaukelt, so die Staatsanwaltschaft. Damit, Zitat weiter, waren jedenfalls die Äußerungen Lügenfritz und Lackaffe nach Auffassung der Staatsanwaltschaft geeignet, das Vertrauen in die Integrität des Opfers zu erschüttern, weil sie geeignet waren, bei Gleichgesinnten weitere negative Vorbehalte bzw. Aggressionen zu schüren. Über diese Aspekte spreche ich mit dem im Meinungsstrafrechtssachen versierten Rechtsanwalt Markus Brezell. Guten Tag und herzlich willkommen erst einmal.
Ja, guten Tag und vielen Dank.
Es gibt ja einen wunderschönen Grundsatz, der kommt noch aus dem römischen Recht. Nullum crimen sine lege. Es gibt kein Verbrechen, kein Vergehen, wenn es nicht im Strafgesetz ausdrücklich festgelegt ist. Wo steht denn im § 188, dass man keine Wechselwirkung haben darf und dass das Vertrauen in die Integrität des Politikers nicht erschüttert werden darf?
Das ist zwar die richtige Frage, aber nicht die Frage, auf die ich eine sinnvolle Antwort geben kann. Denn das, was die Staatsanwaltschaft Heilbronn dort veröffentlicht hat, ist im besten Fall stark verkürzt, Aber eigentlich muss man bei dem, was man aus dem Kontext zu lesen bekam, davon ausgehen, dass die überhaupt nicht verstanden haben, was eigentlich Gegenstand des Paragraphen 188 Strafgesetzbuch ist. Denn es braucht ja ein paar mehr Dinge. Also das eine ist diese Besonderheit, dass das öffentliche Wirken eines Politikers erschwert werden soll.
Erheblich, um es klarzustellen, erheblich erschwert.
Genau, das eine ist aber sozusagen diese Erschwernis. Aber was ja zunächst zugrunde liegen muss, ist, es reicht nicht nur die Beleidigung, die man braucht. Und es geht ja nicht nur die Beleidigung, es geht ja auch zum Beispiel die üble Nachrede oder Verleumdung, die kommen in dem 188 Absatz 2 auch noch vor. Die gehen also genauso. Dann muss das Ganze aber schon mal also öffentlich geschehen, also in der Versammlung oder durch Verbreitung von Schriften oder eben im Netz. Das wäre so ein klassischer Fall. Dann muss es geschehen aufgrund einer Auseinandersetzung mit seiner politischen Stellung. Also das heißt, wenn der Nachbar zum Lügenfritz geht und sagt, du Lügenfritz, dann reicht das eben nicht aus, sofern er nicht die politische Tätigung von Lügenfritz meint. So, und dann kommt dieses ominöse Merkmal, von dem wir ganz zu Anfang sprachen, geeignet, sein öffentliches Wirken erheblich zu erschweren. Das aber muss die Äußerung selbst tun. Was nicht ausreicht, ist, dass man also irgendetwas in den Äther schreit und als Folge dessen andere sich nun berufen fühlen, das öffentliche Wirken des Kanzlers zu erschweren. Das reicht eben nicht aus und das ist mehr so eine Gefährderstellung, so aus dem Polizeirecht, die man da so kennt. Das hat aber wiederum mit dem Strafrecht hier und konkret dem 188 nichts zu tun.
Ja, genau. Wir sind hier nicht bei einer Störerhaftung. Wir sind hier im Strafrecht und im Strafrecht darf ja wirklich nur auch sehr eng ausgelegt begrenzt werden, was wirklich in der Strafnorm als strafrechtlich relevant betrachtet wird. Was ist eigentlich eine erhebliche Erschwerung des öffentlichen Wirkens?
Ja, das ist eine gute Frage. Also die Frage habe ich mir schon sehr häufig gestellt und das ist ja immer ganz interessant, wenn man sich so ein Gesetz vornimmt oder einen Paragraphen und mal so durchdekliniert, unter welcher Bedingung man eigentlich zu dem Ergebnis käme, ein Politiker, sei er Bundestagsabgeordneter, Landtagsabgeordneter oder auch Lokalpolitiker, ja, der hätte nun also Einbußen in seinem öffentlichen Wirken. Und da fällt mir, wenn wir über die Beleidigung sprechen, tatsächlich nichts ein. Also was ich mir durchaus vorstellen kann, ist zum Beispiel eine Verleumdung oder eben eine üble Nachrede. Das heißt, wenn ich mir nun also über einen Stadtrat oder auch über einen Landtagsabgeordneten ausdenke, dass der also regelmäßig Kinder sexuell missbrauche und das verbreite ich öffentlich, dann könnte, wenn so etwas dann vielleicht viral durch die sozialen Medien geht, vielleicht sogar durch reale Medien am Ende aufgegriffen wird, am Ende dazu führen, dass dessen öffentliches Wirken erheblich erschwert wäre. Bei einer Beleidigung fällt mir dazu nichts ein. Denn egal, wie schwer ich jemanden beleidige, in der öffentlichen Wahrnehmung wird die Beleidigung immer eher auf den Beleidiger zurückfallen als auf den Beleidigten. Ich kann mir schlechterdings nicht vorstellen, dass dadurch, dass ich zum Beispiel jemanden Lügenfritz nenne, sich irgendjemand in seiner Wahrnehmung von Friedrich Merz beeinflussen ließe. Das scheint mir abwegig.
Dasselbe gilt auch bei Lackaffe. Es ist natürlich klar, dass wenn ich jemanden verleumde, wenn ich also irgendwelche unwahren Behauptungen über ihn in die Welt setze, was weiß ich, der beklaut Omas, der misshandelt Kinder oder macht Missbrauch von Schutzbefohlenen oder von Kindern, von all so etwas, das ist natürlich selbstverständlich, das könnte durchaus erheblichen Einfluss haben auf sein Wirken. Bei Beleidigung sehe ich das in der Tat auch sehr schwierig und vor allen Dingen, es muss dann ja noch dazukommen, nicht nur irgendwie, sondern erheblich. Es muss es erheblich und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Hier wird gesagt, dass sich das Ganze in Wechselwirkung mit anderen immer weiter hochgeschaukelt habe. Jetzt kommen wir zu dem, was Sie eingangs genannt hatten, dass es also nichts nützt, wenn irgendein Dritter was macht. Wir haben, wenn Dritte was tun, normalerweise Anstiftung oder wenn es um bandenmäßiges Handeln geht. Das heißt, ich habe eine sehr finale, zweckgerichtete Handlung als Täter. Ich will jemanden anderen anstiften oder ich arbeite mit denen zusammen. Aber wenn hier Dritte irgendetwas machen, habe ich darauf ja gar keinen Einfluss. Dann kann das ja strafrechtlich eigentlich nicht einmal relevant sein.
Ja, also das ist natürlich eine gute Idee für einen neuen Straftatbestand, den du da gerade äußerst. Also sozusagen die bandenmäßige Beleidigung.
Die bandmäßige Beleidigung, dann würde allerdings das Meinungsfreiheitsrecht völlig bei der Politik ins Leere laufen, denn ich könnte mir vorstellen, dass sich hier viele Banden gründen würden, die immer, egal wer an der Macht ist, eine bandenmäßige Beleidigung der Herrschenden machen würden, was ja eigentlich durch die Meinungsfreiheit gedeckt wäre.
Ja, das ist genau der Punkt. Also wir reden ja über ein riesiges Machtgefälle. Also ich kann das aus meiner Praxis sagen, ich habe noch nie einen Mandanten gehabt, der gesagt hat, ich habe hier ein Ermittlungsverfahren oder ein Strafverfahren wegen 188 StGB. Es geht um eine Beleidigung gegen einen Kommunalpolitiker. Sondern alle Fälle, die ich kenne, richten sich sehr häufig gegen Bundespolitiker, hin und wieder auch gegen Landespolitiker, also Landtagsabgeordnete. Dort haben wir ein enorm starkes Machtgefälle. Und das ist ja einer dieser Kritikpunkte bei dem 188, wo sich ja die Frage stellt, bislang leider noch nicht bis zum Bundesverfassungsgericht durchexerziert, aber das kommt dann irgendwann in den nächsten Jahren, die Frage, ist der 188 überhaupt verfassungsgemäß oder verstößt er nicht in der Form, wie er formuliert ist, gegen Paragraph 5, Meinungsfreiheit, möglicherweise auch noch Paragraph 3, ist sicherlich der schwächere Ansatzpunkt, aber Paragraph 5, Meinungsfreiheit, so wie er formuliert ist. Denn er schafft ein Sonderstrafrecht für die Mächtigen, für diejenigen, die regieren. Und nun ist es so, dass das Bundesverfassungsgericht sehr deutlich gemacht hat, dass der Kern von Meinungsfreiheit die Machtkritik ist. Also wenig ist so wichtig, wenn wir über Meinungsfreiheit reden, wie Machtkritik. Das eine ist, dass ich meine Meinung auch über meinen Nachbarn sagen darf. Aber um wie viel wichtiger ist es denn, dass ich meine Meinung über die Regierung, über einen Bundestagsabgeordneten, einen Landtagsabgeordneten oder eben auch über einen Stadtrat formulieren darf? Und genau dort greift jetzt der 188 ein und verschlechtert die Rechtsstellung desjenigen, der seine Machtkritik äußern möchte. Und dafür gibt es eigentlich überhaupt gar keinen Anlass, denn Beleidigungen, üble Nachrede, Verleumdungen waren ja schon immer strafbar oder zumindest seit Bestand der Bundesrepublik. Denn es gibt ja die ganz normalen Strafgesetze, die für uns alle, also auch für den Normalbürger eben auch gelten. Die gelten selbstverständlich auch für den Politiker.
Ja, aber der Politiker hat nicht, wenn er Sonderrechte hat oder sagen wir es mal so, wenn er eine Sonderstellung hat, neutral formuliert, dann sind es normalerweise Pflichten. Als Amtsträger kann man zum Beispiel besondere Pflichten haben. Das kann auch zu einer Strafverschärfung führen. Verschwiegenheitspflichten, Sorgfaltspflichten und so etwas, während das ja hier eine Ausweitung ist von Rechten, von etwas Positivem. Und das Bundesverfassungsgericht hat, wenn ich mich recht erinnere, ja gesagt, dass selbst eine überspitzte, harsch formulierte Kritik an den Mächtigen völlig legitim ist und legal.
Genau, das ist der Punkt, da sobald man in eine politische Auseinandersetzung geht und insbesondere dann, wenn man in eine politische Auseinandersetzung mit Amts- und Mandat Trägern geht, dann darf man sogar besonders grob werden, sagt das Bundesverfassungsgericht. Ja, also das heißt, eine Ausdrucksweise, die vielleicht gegenüber dem eigenen Nachbarn schon dazu führen würde, dass man sagen würde, naja, das erfüllt den Tatbestand der Beleidigung. Da würde man eben beim Kanzler ganz besonders, denn der ist ja nun mal sozusagen ganz oben in der Nahrungskette, zwar nicht formal juristisch, aber was sozusagen die faktische Macht betrifft, ist er der mächtigste Mann im Staate. Und an dem darf eben besonders harsche Kritik und zwar auch in einer Art und Weise geübt werden, wie man eben im Umgang unter Nachbarn oder guten Bekannten auch im Streit nicht umgehen sollte.
Also jetzt haben wir festgestellt, ganz grundsätzlich ist dieser Paragraph 188 StGB ohnehin verfassungsrechtlich fragwürdig. Dann wird er auf eine Art und Weise ausgelegt, die auch im normalen Strafrecht sich eigentlich nicht anbietet. Denn ich darf ja nicht zu Ungunsten des Angeklagten eine sehr weitgehende Auslegung, die eigentlich auch kaum eine Stütze oder gar keine Stütze im Gesetz hat, zugrunde legen. Oder dann gerade schon noch so wie jetzt hier so weit gehen, dass es gar keine Stütze im Gesetz hat. Dann habe ich nämlich keine rechtliche Grundlage für eine Verurteilung. Müsste hier jetzt nicht als Abschlussfrage mal eine zumindest verfassungskonforme Auslegung dahingehend vorgenommen werden von allen Gerichten, auch von den Staatsanwaltschaften, denn auch das ist staatliche Gewalt, dass man das so irgendwie denkbar auslegt?
Ja, also das wäre natürlich geboten, ganz klar. Also das müssten die Staatsanwaltschaften so machen, wobei ich der festen Überzeugung bin, dass man auch mit bestem Wollen den 188 gar nicht verfassungskonform auslegen kann. Und zwar, weil sein Absatz 1, der nämlich von der Beleidigung handelt, die das öffentliche Wirken besonders erschwert, weil schlicht kein Fall denkbar ist. Das heißt, der Gesetzgeber hat hier etwas formuliert, von dem man bei verfassungskonformer Auslegung sagen müsste, es gibt keinen Anwendungsfall mehr.
Dafür hat ja aber die StPO die Einstellung vorgesehen.
Ja, natürlich. Es passiert aber das Gegenteil. Man geht ja in diesen Verfahren ganz besonders häufig mit dem Strafbefehl dann gegen die Täter vor oder gegen die vermeintlichen Täter, muss man ja sagen, denn häufig ist die Täterschaft auch gar nicht klar. Und dieses Strafbefehlsverfahren ist ja als Vereinfachung angedacht, führt aber leider in der Konsequenz zu erheblichen Problemen und stark verringertem Schutz der Angeklagten, weil die Übersendung natürlich nur eines Strafbefehls sehr häufig dazu führt, dass Menschen, na, die bekommen einen gelben Brief und dann steht da so ein langer Sermon drin und irgendwo steht dann da auch, sie haben 2 Wochen Zeit, sich dagegen zu wehren. Und es gibt leider nicht ganz wenige Menschen, die diese Briefe dann in ihrem Zustand, weil eben doch sehr viele Leute dann geschockt sind, wenn sie dann plötzlich solche Post bekommen, die lesen das nicht richtig und die stellen dann plötzlich nach 3 Wochen fest, dass man nach 2 Wochen hätte etwas tun müssen. Und das ist schon insgesamt ein etwas bedenklicher Zustand, weil wir ausgerechnet im Strafrecht mit diesen erheblichen Folgen, da reicht eben eine einzige Zustellung, um nach 2 Wochen Rechtskraft herzustellen. Im Zivilrecht gibt es ja auch dieses Verfahren, das ist aber zweistufig mit dem Mahnbescheid und dem Vollstreckungsbescheid. Das heißt, man hat eigentlich 2 Warnschüsse und ausgerechnet im Strafrecht bekommt man diesen einen gelben Brief. Möglicherweise ist man, weiß ich was, unglücklicherweise noch 3 Wochen im Urlaub und hat niemanden beauftragt, die Post entgegenzunehmen. Und dann erfährt man, wenn man zurückkommt, dass man ab sofort rechtskräftig den Kanzler beleidigt hat.
Also fassen wir jetzt mal zusammen. 188 ist grundsätzlich jedenfalls mit Absatz 1 verfassungsrechtlich bedenklich. Die Auslegung ist der zweite Punkt, die tatsächlich meist oder sehr häufig vorgenommen wird, ist noch bedenklicher. Und drittens, man sollte sich auch mal überlegen, ob der Strafbefehl, so wie er aufgebaut ist, nicht änderungswürdig ist. Alles Aufgaben jetzt mal an die Legislative, da ranzugehen. Ich bedanke mich erstmal für dieses Gespräch ganz herzlich und für die doch sehr wertvollen Informationen.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Österreich hat sich mit dem Erneuerbaren Ausbaugesetz EAG das Ziel gesetzt, den Gesamtstromverbrauch bis 2030 zu 100% national bilanziell aus erneuerbaren Energiequellen zu decken. Doch während die Photovoltaik als Erfolgsgeschichte gilt, bleibt der Windkraftausbau weit hinter den gesteckten Zielen zurück. Ein zentraler Hemmschuh? Der lokale Widerstand. In Österreich hat man früh erkannt, dass die finanzielle Einbindung von Anrainern und Gemeinden in Windkraftprojekte wesentlich zur Schaffung und Erhaltung von Akzeptanz beigetragen hat. Nun wird diskutiert, ob finanzielle Anreize für Standortgemeinden gesetzlich verankert werden sollen, um den Ausbau zu beschleunigen. Dieses wird allerdings sehr kontrovers diskutiert. Die Hintergründe erläutert Frau Rechtsanwältin Tatjana Katalan von Dorder und Head der Industry Group Energy and Resources. Als Verwaltungsrechtsexpertin und ausgebildete Projektmanagerin ist sie auf öffentliches Wirtschaftsrecht und Regulierungsfragen spezialisiert und berät umfassend im Umwelt- und Nachhaltigkeitsrecht, ist also Expertin in diesem Gebiet. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen, danke für die Einladung.
Fangen wir mit der ersten und der kritischsten Frage vielleicht auch an. Hier spielen monetäre Anreize eine Rolle und einige kritisieren, dass die Gefahr besteht, dass die finanziellen Anreize für Gemeinde als unzulässige Einflussnahme auf das Mitwidmungsverfahren gewertet werden könnten. Stichwort Koppelungsverbot. Wie sehen Sie das?
Also wenn es um die Beteiligung von den Gemeinden geht, müssen wir unterscheiden zulässige Beteiligungsmodelle, wo die Gemeinde ja selbst am Projekt auch beteiligt ist und sprich so wie jeder andere Gesellschafter oder Projektwerber auch das Projekt mitrealisiert. Und jenen Bereich, wo man der Gemeinde tatsächlich nur gewisse finanzielle Mittel zukommen lässt, das ist sozusagen der Bereich, wo man die Grauzone beschreiten. Warum ist das so heikel? Weil wir letztlich in der Regel von der Gemeinde bestimmte Zustimmungserfordernisse benötigen oder eben Widmungen und im Gegenzug aber in die andere Richtungen finanzielle Anreize fließen. Und da kommen wir eben in den Bereich Amtsmissbrauch, Bestechlichkeit, Vorteilsannahme und so weiter. Da gilt es eben genau abzuwägen, was ist noch zulässig, welche finanziellen Mittel darf ich der Gemeinde zukommen lassen und wo verlasse ich dann sozusagen den Pfad der Legalität.
Man kann sich jetzt ja vorstellen, dass man den Gemeinden einen Aufwand auch ersetzt. Also wenn die jetzt extra noch Straßen bauen müssen oder irgendetwas befestigen müssen, damit die Windkraftanlagen überhaupt gebaut werden können, oder eine Entschädigung für Nachteile, die da rauskommen. Aber ich glaube, darauf als solches ist es wohl nicht begrenzt, oder?
Das ist eben der Bereich, genau der zulässig ist und den wir auch regelmäßig vorsehen. Also dort, wo wir Infrastruktur zum Beispiel über Gebühr in Anspruch nehmen, ohne dass er schon von öffentlichen Mitteln gedeckt ist, da können wir natürlich finanzielle Mittel der Gemeinde zukommen lassen. Ja. Der Bereich, der dann kritisch wird oder wo man sich überlegen muss, was darf man sozusagen noch ausgleichen, sind dann Themen wie eine Beeinträchtigung, eine mögliche des Landschaftsbildes, die in der Regel auch eine Abgeltung findet und entsprechend in der Praxis mit bestimmten Summen an die Gemeinde fließt. Und das ist natürlich unterschiedlich von Gemeinde zu Gemeinde. Das kommt auch auf die konkrete Ausgestaltung des Projekts an, wie sichtbar das ist und so weiter. Deshalb hat man sich in der Praxis bei uns auch ein bisschen dagegen gewehrt, entsprechende Richtsätze anzunehmen, die eine pauschale Abgeltung vorsehen und dann gesetzlich auch verankert sind.
Wie stellt man denn die Beeinträchtigung fest oder auch das Maß? Also A sagt, diese Landschaft ist eh hässlich, also gibt es null. Die andere Landschaft ist besonders schön, die setze ich jetzt mit 1 Million an. Das ist jetzt natürlich etwas laienhaft formuliert, aber ist nicht die Frage der Bewertung des Landschaftsbildes oder auch ihre Beeinträchtigung ziemlich schwierig?
Da haben Sie es genau auf den Punkt getroffen, aber das ist das, womit wir ja in Genehmigungsverfahren seit jeher konfrontiert sind. Die Frage, wann ist ein Landschaftsbild beeinträchtigt und wie schwerwiegend ist es beeinträchtigt? Das ist ja auch die Frage, die wir immer zu beantworten haben, wenn es darum geht, rechtfertigen öffentliche Interessen einen Eingriff in die Landschaft. Das ist natürlich etwas sehr Subjektives, weil es gibt einen Großteil der Bevölkerung, die werden entsprechend Windkraftanlagen vielleicht sogar positiv sehen, ja, und als etwas Sauberes, entsprechend, weil wir ja dort erneuerbare Energie erzeugen. Und es gibt natürlich auch die gegenteilige Meinung, die das entsprechend kritisch sehen. Ja, es ist in der Praxis sehr schwer festzustellen. Und fragt man 2 Sachverständige, bekommt man in der Regel 3 Meinungen, sagt man in Österreich immer. Das ist sozusagen immer ein bisschen eine Abwägungssache. In der Praxis hat sich das natürlich schon ein bisschen eingespielt, welche Richtsätze es hier gibt, ja, und wo man sich ungefähr bewegen kann.
Wenn jetzt eine Gemeinde solche Gelder bekommt, dann gibt es ja im Allgemeinen eine Zweckbindung. Die müssen also die Mittel zweckgebunden verwendet werden, etwa für entsprechende Maßnahmen, als Gegenzug Klimaschutzmaßnahmen oder ähnliches. Aber wie oft kann es passieren, dass die Gemeinden die Gelder dann doch für ganz andere Dinge gebrauchen? Ich habe teilweise schon begeisterte Äußerungen gehört, von wegen Kindergärten brauchen Sanierung und ähnliches.
Dazu kann es natürlich kommen. Rechtlich ist aber das genau der Bereich, den wir nicht beschreiten wollen. Ja, was dürfen wir an die Gemeinde bezahlen? Also ein Ausgleich für konkrete Beeinträchtigungen. Und das muss natürlich dann auch für diese Beeinträchtigung entsprechend genutzt werden. Kindergärten und Sonstiges kann man natürlich bauen, wird aber in der Regel finanziert durch gewisse Projekte, die genau einen Bedarf an Kindergärten verursachen. Ja, das sind große Bauprojekte, wo viele Wohnungen zum Beispiel gebaut werden. Dort ist das ganz typisch. Dort werden die Projektwerber auch dazu angehalten, Kindergärten zum Beispiel selbst zu bauen oder finanziell dazu beizutragen. Und bei den erneuerbaren Energieprojekten muss man halt eben entsprechend bei diesen Beeinträchtigungen bleiben, die wir auch tatsächlich verursachen, ja, solange das Gesetz nicht entsprechend anderes vorsieht.
Welche rechtlichen Risiken gehen Gemeinden eigentlich ein, wenn sie aktiv für ein Windkraftprojekt zum Beispiel werben oder sich finanziell beteiligen, was auch immer. Und dann gibt es die Anrainer, die eventuell später Schadensersatz wegen Lärmbelästigung oder Wertminderung ihrer Liegenschaft geltend machen. Was ist, wenn jetzt die Gemeinde dafür noch Geld bekommen hat? Wird sie dann schadensersatzpflichtig direkt?
Also das eher nicht, weil so eine Windkraftanlage oder ein Windpark geht ja durch ein Genehmigungsverfahren, wo genau das hinreichend geprüft wird. Ja, das heißt, in Österreich sieht die Rechtslage ja vor, dass dann ein Anrainer zum Beispiel keinen Schadenersatz mehr entsprechend geltend machen kann, weil es wird im Verfahren geprüft und es wird nur dann genehmigt, wenn es diese Beeinträchtigungen eben nicht gibt. Ja, also dieser Umweg über die Gemeinde wäre nicht möglich und auch die Gemeinde wird nicht schadenersatzpflichtig.
Also in der Hinsicht gibt es kein Problem. Dann bleiben wir jetzt nochmal bei einer anderen Frage, Rechtsgrundlage und Kompetenzverteilung. Ich weiß, dass auch in Österreich die Kompetenzverteilung eigentlich relativ komplex sind beim Bau von Windkraftanlagen zwischen Bund und Ländern. Lässt sich so eine bundeseinheitliche Regelung zur finanziellen Gemeindebeteiligung überhaupt verfassungsrechtlich sauber verankern? Oder ist da die Grenze der Bundeskompetenz?
Also es würde sich natürlich verankern lassen. Tatsächlich hat ja der Entwurf des ERBGs, also des Erneuerbaren Ausbaubeschleunigungsgesetzes, der allererste Entwurf, das vorgesehen, ja, entsprechend eine Abgeltung, der für alle Gemeinden gelten sollte und für alle Energieprojekte. Der hat dann vorgesehen, ein Betrag X pro Megawatt wäre an die Gemeinde zu bezahlen gewesen, an Entschädigung. Das ist aber dann letztlich eben auch am Widerstand der Gemeinden gescheitert, die gesagt haben, man kann hier nicht jedes Projekt und jede Gemeinde über den Kamm scheren, weil die Projekte halt sehr unterschiedlich sind und natürlich auch die Gegebenheiten in den einzelnen Gemeinden. Also da war der politische Wille dahinter nicht gegeben, dass man so eine einheitliche Regelung dann tatsächlich schafft.
Aber Sie meinen, es gibt da gar kein Problem mit der Kompetenz zwischen Bund und Land und Gemeinden grundsätzlich, dass man dieses in einem Bundesgesetz einheitlich regelt?
Man hätte das einheitlich regeln können. Wie die meisten dieser Gesetze bei uns im Energiebereich ist es ohnedies so, dass wir eine Zweidrittelmehrheit für sehr viele Bestimmungen darin brauchen und diese Bestimmungen dann im Verfassungsrang gehoben werden. Ja, also über das könnte man das ohnedies immer lösen und damit auch die Kompetenzen aushebeln. Ja, das haben wir ein bisschen anders ja als in Deutschland. Wir haben ja nicht das Inkorporationsgebot, sondern wir verteilen ja unsere Verfassungsbestimmungen nahezu über alle Gesetze.
Ja, das ist deswegen etwas komplex, wie es elegant heißt, oder unübersichtlich, kann man auch vielleicht sagen. Denn in Deutschland ist es tatsächlich ja so, dass bei uns mal das Bundeswirtschaftsministerium zu dem Schluss kam, dass verpflichtende Regelungen für alle Bundesländer beim Windkraftausbau nicht verfassungsrechtlich zulässig sind. Das müssen bei uns die Landesregierung dann machen. Und deswegen kam ich dann jetzt hier auch auf diese Frage, wie das in Österreich ist. Gibt es denn jetzt noch irgendein großes Problem, zum Beispiel, dass man den Gemeinden ihr Mitspracherecht beschneidet, auf der einen Seite nach den rechtlichen Regelungen, auf der anderen Seite finanzielle Beteiligung anbietet? Ist das auch so ein Thema, das hochkocht?
Also das Thema, das aktuell ja etwas hochkocht, ist, dass die Kompetenzen für die Ausweisung von Zonen, also wo Windkraft vor allem gebaut werden darf, ja quasi auf die Länderebene gehoben wird. Das ist ja in Umsetzung der RED III jetzt jedes Bundesland dafür zuständig, bestimmte Zonen auszuweisen. Also in der Praxis ist es so, dass die einzelne Gemeinde wenig Mitspracherecht noch hat, wo tatsächlich Windkraftanlagen oder Zonenausweisungen hinkommen. Es bleibt aber natürlich eine Restkompetenz in einigen Bundesländern übrig, ja, wo Gemeinden auch noch außerhalb dieser Zonen selbst Projekte widmen dürfen und entsprechend dort auch Vereinbarungen vorsehen dürfen. Ändert aber nichts daran, dass sie für bestimmte Verfahren noch immer die Zustimmung von der Gemeinde bedarf, ja, sei es jetzt im hoheitlichen Sinne, wo ich nach bestimmten Gesetzen Zustimmungen einholen muss, oder auch in der Privatwirtschaftsverwaltung, wo ich eben bestimmte Grundstücke oder Infrastruktur, insbesondere öffentliche Straßen, von der Gemeinde in Anspruch nehme.
Wie würden Sie denn jetzt die ganze Streitfrage, und das ist ja etwas hochgekocht, zusammenfassen, wie würden Sie es denn einschätzen? Es wirkt ein wenig eigenartig, wenn man Gemeinden Geld dafür bietet, dass man dort Windkraftanlagen bauen darf. Ist das denn in Ordnung letztendlich? Oder wie würden Sie eine Regelung sehen? Wie könnte man sie gestalten, dass die jetzt außerhalb der Grauzone vernünftig ist?
Also letzten Endes ist es in Ordnung. Warum? Weil natürlich ohne Zweifel bestimmte Beeinträchtigungen für die Gemeinde gegeben sind. Ja? Sei es durch den Transport, sei es durch den erforderlichen Ausbau von Straßen, die Bauzeit, die eben über 1-2 Jahre in der Regel geht, ja, dann eben entsprechend, dass man das auch im Landschaftsbild in der Gemeinde hat, man kann es jetzt positiv sehen oder negativ. Ja? Also es ist ja tatsächlich ein Impact da. Es ist etwas, was die Gemeinde eben bei sich im Gemeindegebiet dann stehen hat. Ja. Insofern ist das jedenfalls gerechtfertigt. Man muss eben nur mit Augenmaß sich auch ansehen, wo ist die Grenze, ja, was ist noch gerechtfertigt und wo schieße ich über das Ziel hinaus. Ja.
Also ist es im Grunde nichts weiter als eine Verursacherhaftung für die Störung, die man in der Gemeinde macht, verursacht oder weitere Belastung, die man versucht auszugleichen. Und in diesem Bereich ist das dann auch eigentlich ohne weiteres möglich.
Exakt, ist ohne weiteres möglich, machen wir auch die letzten Jahrzehnte immer so und ist eigentlich sozusagen nur politisch hochgekocht oder dort, wo man eben den Pfad verlassen hat und es eben eventuell Forderungen gab, ja, die nicht mehr dem entsprechen, was eine Beeinträchtigung ist. Ja, wie wenn man sagt, Gott, du baust den Windpark hierher, aber damit finanzierst du jetzt die Kindergärten auch. Ja, also wie gesagt, das ist eben dann der Schritt so weit, den man nicht mehr gehen sollte als Projektwerber.
Nach dem Motto, ihr kriegt ein Schwimmbad, wenn ihr unser Windrad nehmt. Das wäre sicherlich das, was zu weit geht, aber ich glaube, das ist wohl nicht angedacht, auch nicht im Gesetz selber angedacht.
Nein, so etwas ist nicht angedacht. Wie gesagt, weil die Beeinträchtigung immer verquickt ist sozusagen mit der Zahlung, die man leistet.
Dann danke ich Ihnen erst einmal für diesen umfassenden Einblick in das österreichische Windkraftrecht, wenn man es mal so bezeichnen darf. Und damit haben wir möglicherweise zu dieser Diskussion ein wenig Klarheit beitragen können. Vielen herzlichen Dank, Frau Catalan.
Sehr gerne.
Am 14. Juni 2026 entscheiden Volk und Stände über die Volksinitiative Keine 10 Millionen Schweiz, Nachhaltigkeitsinitiative der SVP. Die Initiative verlangt, dass bis zum Jahr 2050 nicht mehr als 10 Millionen Menschen ständig in der Schweiz leben, notfalls durch die Kündigung völkerrechtlicher Verträge. Das klingt nach einer klaren Ansage, doch die Fronten könnten kaum verhärteter sein. Der Bundesrat und eine große Mehrheit im Nationalrat empfehlen die Initiative zur Ablehnung. Sie gefährde den bilateralen Weg mit der EU und damit den privilegierten Zugang zum europäischen Binnenmarkt. Die Befürworter hingegen sehen dringenden Handlungsbedarf. Darüber sprechen wir heute mit zwei Gästen, die das Thema aus sehr unterschiedlichen Perspektiven kennen. Claudio Zanetti, ehemaliger SVP-Nationalrat und Jurist aus dem Kanton Zürich, engagierter Befürworter der Initiative. Und Rechtsanwalt Arthur Terekow, vielen schon aus dem Rechtsstaat bekannt, der die Sache kritisch sieht. Erst einmal herzlich willkommen, die Herren. Kann man die Bevölkerungsgröße überhaupt sinnvoll in einer Verfassung festschreiben oder ist das ein zu starres Instrument für ein dynamisches Phänomen? Herr Zanetti, was meinen Sie?
Es ist nicht der Idealfall, aber wenn Ihnen nichts anderes übrig bleibt, müssen Sie es halt so machen, oder? Unsere Volksinitiativen, die zielen mal einfach auf die Verfassung, dann schreibt man es halt dort rein. Grundsätzlich ist es natürlich besser, in einem Land zu leben, in das es die Leute zieht. Also wenn ich Deutscher wäre, da würde ich mir Sorgen machen, warum das so viele abhauen wollen. Aber für uns wird das mittlerweile zu einem Problem, weil wir einfach so eine starke Zuwanderung haben. Ich meine, wir sind in 20 Jahren fast um ein Viertel gewachsen. Das geht einfach nicht. Irgendwann muss man etwas bremsen. Auch das Ganze muss ja auch irgendwie festigen, oder? Das müssen Strukturen wachsen und so weiter. Ich meine, die Schweiz zeichnet sich ja durch ihre Kleinheit aus. Alles ist bei uns kleinräumig, die Einheiten. Wissen die Gemeinden, die Städte, ist alles viel, viel kleiner, als wir das zum Beispiel aus Deutschland her kennen. Deshalb kann man dieses Land einfach nicht überfordern.
Und die andere Seite, was meinen Sie, Herr Terekow?
Ich bin nicht ein grundsätzlicher Befürworter des bilateralen Wegs, überhaupt nicht. Ich sage, das führt auch zu einer Diskriminierung Drittstaatsangehöriger und ich vertrete einen liberalen Migrationsansatz im Sinn von, es soll auf keinen Fall jeder kommen, sondern eben eigenverantwortlich jene Leute, die eben wirklich etwas dann zur Produktivität beitragen und nicht einfach in den Sozialstaat einwandern. Nur all diese restriktive Haltung, die ich auch habe in Bezug auf die Migrationspolitik, löst man nicht mit einer starren Grenze in der Verfassung. Natürlich, auf Bundesebene, die Initiativen richten sich immer auf Verfassungsebene, aber man kann das gewiss anders lösen.
Aber das ist es ja. Die Grenze ist ja gar nicht so stark. Die Grenze sagt, ab einem bestimmten Maß muss der Bundesrat Maßnahmen vorschlagen. Und dann kann er auch durchaus freiheitliche Maßnahmen vorschlagen. Da sind wir völlig offen. Diese 10 Millionen sind jetzt einfach mal ein Richtwert, an den sich der Bundesrat zu halten hat. Und wenn er sieht, es geht nicht anders, dann muss er Maßnahmen vorschlagen. Also es ist eben genau diese Starrheit, die da uns zum Teil vorgeworfen wird, die gibt es gar nicht.
Also ich habe schon meine Probleme mit dem Initiativtext. Also ich meine, Artikel 73a Absatz 1, der da neu eingeführt werden soll, heißt ja, die ständige Wohnbevölkerung der Schweiz darf 10 Millionen Menschen vor dem Jahr 2050 nicht überschreiten. Ab 2050 kann der Bundesrat den Grenzwert jährlich durch Verordnung um den Geburtenüberschuss anpassen und dann, der Bund stellt sicher, dass der Grenzwert eingehalten wird. Ja, wie soll man das nun genau sicherstellen? Also ich meine, Zwangseuthanasierung ist natürlich kein Thema. Also ich glaube, das werfen vielleicht nur linksradikale Leute der SVP vor. Sein Vorwurf würde ich nicht erheben. Aber die Frage ist schon, wie stellt man sicher, dass dieser Grenzwert eingehalten wird?
Da gibt es viele Möglichkeiten.
In den Übergangsbestimmungen. Nein, aber ich meine, ich sage einfach, aus rechtsetzungstechnischer Sicht ist dieser Text einfach wirklich schlecht. Ich meine, in den Übergangsbestimmungen heißt es dann Neuverhandlung bevölkerungswachstumstreibender internationaler Übereinkommen, seien sie rechtsverbindlich oder nicht, bla bla. Ich meine, der UNO-Migrationspakt, den die Schweiz zum Glück noch nicht ratifiziert hat, ist eh Softlaw. Also Softlaw muss man gar nicht kündigen oder neu verhandeln. Aber was ist ein bevölkerungswachstumstreibender völkerrechtlicher Vertrag? Also ich werde einfach nicht schlau daraus, was überhaupt gemeint sein soll.
Es sind natürlich die Verträge, vor allem mit der EU gemeint. Das ist eigentlich auch von den Umständen her klar. Und wir wissen ja auch beide, wo die Diskussion spielt, hier in der Schweiz. Und wenn wir beide diesen Text verfasst hätten, würde er wahrscheinlich anders aussehen. Da bin ich auch dieser Meinung. Mir gefällt auch der Begriff Nachhaltigkeit nicht, weil das ist aus diesem linken Vokabular. Aber mit dem kann ich mich also abfinden. Es gibt viele Möglichkeiten, die in Frage kommen. Wenn wir sehen, wir nähern uns dieser 10-Millionen-Grenze, wir könnten das Saisonierstatut wieder einführen, wir könnten kündigen, wir können zum Beispiel sagen, dass jemand, der zuwandert, nicht einfach auch die ganze Familie mitbringen kann, oder wir könnten sagen, dass er warten muss, eine Karenzfrist einführen, bis er in den Genuss der Sozialwerke kommt und. Da gibt es viele Möglichkeiten, da muss der Bundesrat halt mal etwas kreativ sein. Im Moment ist es ja so, wenn Brüssel etwas wünscht, ist das für die Schweizer Regierung Befehl? Selbst da diesen unseligen Digital Services Act haben wir Telgel übernommen. Das ist einfach eine Schande für einen souveränen Staat. Aber so ist es leider, dass wir alles, was aus Brüssel herkommt, übernehmen. Wir müssen wieder mal etwas selbstständig sein und sagen, wer hier in die Schweiz kommt, das bestimmen wir. Und wir bestimmen auch, wer wieder gehen muss.
Ich glaube, da kann man ja vielleicht sogar noch eine Übereinstimmung finden, dass man da ein bisschen kontrolliert. Aber wenn es hier darum geht, das Freizügigkeitsabkommen mit der EU zu kündigen, und ich glaube, das war ja hier im Wesentlichen Thema, was ist denn mit den anderen 6 Verträgen der bilateralen 1? Die würden dann ja auch wegfallen.
Das wird jetzt behauptet, das ist so eine Drohkulisse. Wissen Sie, die meisten Verträge kamen auf Wunsch der EU zustande. Die sind für die Schweiz gar nicht so wichtig. Oder glauben Sie jetzt zum Beispiel, die würden das Transportabkommen mit der Schweiz kündigen und dann um die Schweiz herumfahren, anstatt die Gotthardroute zu nehmen? Wissen Sie, da wird viel Säbelrassel betrieben und so weiter. Das darf man nicht so ernst nehmen. Die EU hat auch ein großes Interesse am Umgang mit uns. Oder zum Beispiel, was immer gesagt wird, die Kriminalität, diese Datenbank. Ich meine, wie unsinnig wäre es von der EU, der Schweiz einfach den Zugang zu dieser Datenbank zu verwehren, wenn sie ja auch davon profitiert. Das wäre ja einfach kleinkrämerisch. Und auch diese Schikanen da mit diesem Horizon-Programm und so weiter. Die Türkei zum Beispiel hat keine Personenfreizügigkeit, war aber voll dabei. Wir haben einfach eine erbärmlich schwache Landesregierung, die sich das gefallen lässt.
Herr Terekow, sehen Sie die Gefahren ähnlich oder sind Sie froh, wenn die Personenfreizügigkeit oder einige bilaterale Verträge mit der EU generell durch eine solche Initiative gefährdet oder auch eingeschränkt werden würden?
Also in diesem Punkt stimme ich Claudio absolut zu. Also ich meine, wir politisieren ja auf einem liberal-libertären Boden und deswegen, nein, also Kündigung der Personenfreizügigkeit fände ich überhaupt nicht schlimm. Ich finde die Bilateralen nicht super tolles, weil das ja auch zu einer Diskriminierung Drittstaatsangehöriger führt, wenn man ja wirklich sagt, Einwanderung ist etwas, das braucht man für den Arbeitsmarkt und eben nicht einfach damit irgendwelche Leute in den Sozialstaat einwandern, dann wäre ich absolut dafür, den Familiennachzug abzuschaffen. So ist es nicht. Meine Probleme, die sind einerseits rechtsetzungstechnischer Natur, da kann man natürlich sagen, ja, Claudia und ich hätten den Initiativtext im Optimalfall anders verfasst. Das ist aber nicht der einzige Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich schon, und da habe ich auch nicht nur rechtsetzungstechnisch, sondern inhaltlich einen Dissens, eine Zahl in die Verfassung zu schreiben. Das ist nicht einfach verfassungsrechtlich unschön, sondern es ist auch nicht sachgerecht, inhaltlich. Ich meine, grundsätzlich mal müsste man die Diskussion schon führen. Ich bin auch dafür, dass wir Grünflächen erhalten und die Bevölkerungsdichte nicht überall größer wird. Aber was durchaus denkbar wäre, ich meine, dass wir halt in gewissen Großstädten statt 5-stöckige 20-stöckige Häuser haben. Ich meine, da bin ich natürlich schon anderer Meinung als die SVP, die dann oftmals so quasi sagt, ja, es wäre schön, alle hätten so viel Freiraum und Umschwunghäuser wie irgendwie auf dem Land im Kanton Appenzell. Das sehe ich natürlich anders. Also ich finde, Städte, die können durchaus auch ein anderes Erscheinungsbild haben, auch wenn ich meine, es gibt ganz viele Leute, die fühlen diesen urbanen Style und die finden, Zürich ist gegenüber Frankfurt und Berlin und Wien ein Dorf. Also ich denke eben, dass auch einfach zu sagen, ja, 10 Millionen, wir sind dagegen und so, ich meine, das ist erstens mal nicht wirklich praktikabel. Es ist rechtsetzungstechnisch fragwürdig. Also eben, wie man das dann wirklich konkret umsetzt. Also es ist einfach auch der falsche Ansatz, eine solche starre Grenze festzulegen.
Also das mit den Zahlen in der Verfassung, da kann man sagen, das sei nicht gerade so schön. Aber wir können es nun einmal nur in die Verfassung schreiben. Das Problem ist ja mehr, dass unsere Politiker keinen Respekt mehr haben vor der Verfassung. Aber ich erinnere nur daran, wir schreiben ja auch Steuern in die Verfassung und da bist du garantiert auch dafür, weil wir nur, wenn wir es in der Verfassung drin haben, verhindern können, dass die Politiker sich einfach bedienen. Also zum Beispiel die Mehrwertsteuer steht bei uns drin, damit sie nicht einfach erhöht werden kann. Die EU pflegt einen anderen Ansatz. Sie sagt, ihr habt Mindeststeuern. Jeder Staat darf über diese 15% hoch, aber die muss er haben. Und es fängt natürlich kein Staat in der ganzen EU bei 15% an. Es beginnt irgendwann bei 17 oder 18 und geht hoch bis 28-30%. Das sind natürlich Gangster, aber das ist das Konzept dahinter. Man stellt das Interesse des Apparats über den der Bürger. Manchmal muss man halt etwas ein in die Verfassung schreiben, weil die Verfassung soll die Menschen vor der Politik und vor übergriffigen Politikern schützen. Und wenn es nicht anders geht, schreiben sie halt die hier rein. Ob das schön ist oder nicht, darüber sollen sich die Professoren streiten.
Absolut. Also ich meine, Steuertarife gehören meiner Meinung nach in die Verfassung, aber das sind ja rechtliche Parameter. Der Unterschied ist ja mehr die Umsetzbarkeit. Ich meine, Papier nimmt alles an. 10 Millionen Menschen, man kann das in die Verfassung schreiben, aber das ist von rechter Seite genauso Law-and-Order-Polemik, wie es von linker Seite Polemik ist. Wir schreiben 2050 irgendwelche Netto-Null-CO2-Religionsziele rein. Ob die dann umgesetzt werden oder nicht, ob das überhaupt realistisch ist aufgrund technischer Entwicklungen und whatever. Ich meine, ich habe einfach damit ein Problem, dass man mal etwas reinschreibt und sagt, ja, es ist halt einfach ein bisschen als Richtwert gemeint. Das ist eben Symbolpolitik.
Moment, wir hatten ja schon ganz andere Initiativen dort auch. Ich erinnere daran, der Philipp Müller wollte den Ausländeranteil bei 18% begrenzen, war auch eine Zahl. Und der Herr Müller wurde nachher von der FDP zum Parteipräsidenten der Schweizerischen Partei gemacht. Also ganz so schlimm kann es ja eigentlich auch nicht sein. Und viel wichtiger noch als diese 10 Millionen, wir können ja ungefähr ausrechnen, wann wir diesen Wert erreichen, ist, dass der Bundesrat dann handeln muss im Vorfeld. Und je früher er handelt und anfängt, sich Gedanken zu machen, desto weniger brutal wird es dann sein. Genau um das geht es. Diese Leute in Bern, die arbeiten für uns, offenbar machen sie jetzt mehr auf Arbeitsverweigerung und so können wir sie zwingen, etwas zu tun.
Aber das ist eben genau das Problem. Du sagst ja zu Recht, dass du dem Bundesrat nicht blind vertraust, ich übrigens auch nicht, aber das ist ja genau das Problematische an diesem Initiativtext. Man sagt ja, 10 Millionen darf es nicht überschreiten und natürlich, der Bundesrat muss von vorher aktiv werden, auch schon bei 9,5 Millionen, dann das erste Mal etc., aber man gibt da eigentlich nicht gerade eine Blanko-Vollmacht, aber eine sehr weitgehende Vollmacht an die Exekutive. Diese Zahl ist ein Richtwert, löst das Problem, wie ihr es wollt. Und das widerstrebt mir absolut. Ich meine, wir müssen doch sagen, wie wollen wir das Problem lösen? Und da wäre es viel richtiger, aber das ist vielleicht der Konsens, den man innerhalb der SVP nicht herstellen kann zwischen dem Law-and-Order-Etatisten-Flügel und dem wirklich liberalen Flügel, weil es natürlich auch viele Leute gibt, die einfach sagen, ja, da die Fremden, die nehmen uns die Jobs weg, während dann natürlich ein Liberaler sagt, ja, bewegt einen Allerwertesten und werde konkurrenzfähig, oder? Ich meine, das sind natürlich schon Dinge, also ich meine, für mich ist das naheliegend, warum die SVP dann so einen Text wählt, weil es natürlich auch verschiedene Strömungen innerhalb dieser Partei gibt und dann gibt man dem Bundesrat sehr viele Vollmachten, obwohl es eigentlich, und da wären wir uns ja einig, das einzig Richtige ist es, einen wirtschaftsliberalen Migrationsansatz zu haben. Das heißt, gewisse Leute sind willkommen und andere nicht. Und da müsste man viel klarer sagen, hey, Einwanderung in Sozialstaat geht nicht und Familiennachzug geht nicht. Aber die SVP wählt dann tatsächlich einen Text und schreibt noch explizit in die Verfassung. Nachhaltigkeitsinitiative lehnt sich dann ein bisschen am linken Wording an, aber explizit auch noch, es geht um natürliche Lebensgrundlagen, Leistungsfähigkeit der Infrastrukturen, der Gesundheitsversorgung, der schweizerischen Sozialversicherungen, die geschützt werden müssen. Ich meine, man stärkt noch SVP-seitig den Ausbau des Sozialstaates, aber nur für die Inländer, die anderen sind böse und das ist eben falsch. Ich meine, das lehne ich einfach in dieser Form ab.
Nein, 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 es wird niemand als böse hingestellt. Nein, im Gegenteil. Ich habe größte Sympathien für jeden, der seinen wirtschaftlichen Status verbessern will. Auch wenn der aus Afrika kommt oder woher auch immer oder aus Deutschland oder wo auch immer. Wenn der kommt, weil er will, dass es ihm besser geht, finde ich das eine ausgezeichnete SVP-Einstellung. Aber wir können nicht jeden nehmen, der kommen will. Und ich erwarte von meiner Regierung, dass sie diejenigen, die wir mit Handkuss nehmen, auch entsprechend gut aufnimmt und den anderen sagt, sorry, für dich ist jetzt einfach kein Platz mehr. Wir sind ja auch sehr großzügig bereits in Auffangzentren und so weiter. Wer kommt, kriegt eine Schulausbildung und so weiter. Ich meine, ich bin in der Sozialbehörde meiner Gemeinde hier. Was ich sehe, was jetzt an die vorläufig Aufgenommenen aus der Ukraine, wie viel Geld wir für die aufwenden, was wir denen also zur Verfügung stellen an Sprachkursen und Wohnungen und. Da sind wir also wirklich sehr, sehr großzügig, brauchen uns da hier also nichts vorwerfen zu lassen. Aber wir müssen auch sagen, wenn diese Frist abgelaufen ist, müsst ihr wieder gehen. Wir haben jetzt alles gemacht. Ihr habt jetzt Fähigkeiten, die in euren Heimatländern sehr gebraucht sind.
Gut, da habe ich natürlich schon einen grundsätzlichen Dissens zur SVP, auch wenn ich migrationspolitisch sicher jetzt nicht so quasi ja, jeder soll kommen bin. Das verstehe ich an der SVP tatsächlich nicht und du sprichst es richtig an. Auch jemand aus Afrika, der kommt etc. Und die SVP hält ja daran fest, Asylsuchende sind nur temporär da, dürfen deswegen nicht arbeiten. Aber hebt doch dieses verdammte Arbeitsverbot für die Asylsuchenden auf und sagt klar, hey, Asylsuchende, die im erwerbstätigen Alter sind, also nicht im Rentenalter und nicht minderjährig, sollen gefälligst arbeiten. Und wenn sie nicht arbeiten, obschon sie körperlich gesund sind, dann kann der angebliche Krieg auch gar nicht so schlimm sein. Dann handelt es sich um Wirtschaftsflüchtlinge und raus damit, oder? Aber ich meine, die SVP hat ja eine andere Schiene. Nein, wir lassen die nur rein, die sollen bald wieder raus, obwohl sie vielleicht sogar arbeiten wollen. Ich meine, das ist irgendwie einfach ebenso falsch.
Wir kommen jetzt von dieser 10-Millionen-Initiative durchaus ab. Das sind nämlich die verschiedenen Gründe, die, glaube ich, überhaupt zu dieser Initiative nur geführt haben. Aber rein rechtlich betrachtet bleibt es ja immer noch bei diesem Problem, dass man auf der einen Seite Wohnungsnot hat, überfüllte Züge, Stau auf den Straßen, ein kleines Land, das im Moment in den letzten Jahren sprunghaft gestiegen ist. Die Maßnahme, die jetzt angedacht ist, ist eine Obergrenze in die Verfassung zu schreiben. Vielleicht auch für die Zuhörer nochmal. Im Moment ist die Bevölkerungszahl der Schweiz bei circa 9,1 Millionen. Ab 9,5 Millionen sollen dann irgendwelche Maßnahmen ergriffen werden. Welche ist nicht klar bestimmt, das ist also noch unbestimmt. Aber die Obergrenze sind 10 Millionen und es wird dabei nicht unterschieden, ob es sich um Asylanten handelt oder um besonders gute, hilfreiche Leute, sondern einfach, es ist eine relativ starre Obergrenze. Und jetzt nochmal ganz zum Schluss, ganz pointiert, was spricht dafür, Herr Zanetti, was spricht dagegen, Herr Terekow?
Ja, dafür spricht, dass wir einfach an der Belastungsgrenze angelangt sind. Und das spürt man auch. Zuwanderung, die ja durchaus ihre guten Seiten hat, kann ein Land überfordern. Es ist eine Frage des Maßes. Und kein Land auf der ganzen Welt hat einen vergleichbaren Zustrom an Ausländern. Keines. Und jetzt müssen wir einfach gemächlich bremsen. Diese Initiative ist keineswegs radikal. Sie richtet sich auch nicht an die Ausländer. Wohlverstanden. Sie richtet sich an unsere Behörden, die seit den 70er Jahren immer wieder versprochen haben, dieses Problem zu lösen und nichts gemacht haben. Ich erinnere daran, dass in unserer Verfassung steht, die Schweiz regelt die Zuwanderung eigenständig. Und genau das passiert nicht.
Gut, und nun Herr Terekow, was bemängeln Sie konkret und am schärfsten?
Also eigentlich genau die Dinge, die Sie gesagt haben in der Frage, oder man schreibt eine starre Grenze in die Verfassung und überlässt dann der Exekutive den Handlungsspielraum, wie setzt ihr das um? Und wie ich bereits vorher gesagt habe, werde ich einfach das Gefühl nicht los, dass auch innerhalb eben gerade des rechtsbürgerlichen Spektrums es halt etatistische Strömungen gibt, die Dinge mit Law and Order Ansätzen lösen. Es gibt dann auch noch ganz viele andere Themen, die man besprechen könnte und solche, die einen liberalen, eigenverantwortlichen Ansatz haben. Und ich werde einfach das Gefühl nicht los, dass die SVP sich selber gar nicht einig ist, wie man das Problem löst, weil die SVP tut genau das, was sie eigentlich sonst nicht will, nämlich dem Bundesrat viel Macht zu geben. Starre Grenze. Und Hauptsache, ihr handelt, aber es wird eine starre Grenze in die Verfassung geschrieben, ohne jegliche Lösungsvorschläge zu liefern. Man sagt vielleicht ein bisschen, ja, die Bilateralen sind uns ein Dorn im Auge, aber grundsätzlich räumt man der Exekutive gestützt auf einen starren Wert extrem viel Handlungsspielraum ein, anstatt zu sagen, ich will Maßnahme A, B und C, irgendein Kaskadensystem, damit die Migration und auch die Sozialausgaben nicht aus dem Ufer laufen. Und ich würde einer Initiative durchaus zustimmen, die auf einem wirtschaftsliberalen Boden steht und sagt, wir wollen nicht immer mehr internationale Abhängigkeit, wir wollen die Zuwanderung eigenständig steuern, aber eben nicht einfach sagt, hey, starre Zahl und egal, ob man auch in die Höhe bauen kann in den Städten, urbanes Milieu und so weiter und so fort, das lehne ich ab. Aber wenn man wirklich ein klares Instrument hätte, wie man zum Ziel kommt und nicht einfach sagt, ja, wir wollen irgendein Ziel und schaut dann mal, wie ihr es erreicht in Bundesbern, dann könnte man gut darüber diskutieren, die Einwanderung zu beschränken. Nur das tut diese Initiative genau nicht.
Also ich fasse mal zusammen, das Problem wird von allen gleichermaßen erkannt und auch als Problem identifiziert. Zu schnell, zu viel und auch die Politik hat zu lange was versprochen, was sie nicht gemacht hat. Jetzt wird versucht, mit dieser Initiative die Politik dazu zu zwingen. Und die Gegner sagen, dass das nicht die geeignete Maßnahme ist, weil umgekehrt die Exekutive dann sogar noch Maßnahmen machen kann, die im Moment als Blankoscheck verstanden werden können. Ich hoffe, ich habe das somit richtig zusammengefasst und bin sehr gespannt, was am 14. Juni bei dieser Initiative letztendlich herauskommt. Ich bedanke mich für meine Gesprächspartner, die hier so leidenschaftlich diskutiert haben. Herr Zanetti, Herr Terekow, vielen Dank.
Immer wieder gern.
Ja, danke auch für die Einladung und das Interesse.
Dies war eine neue Folge des Rechtsstaats beim Kontrafunk. Ich hoffe, sie war ebenso informativ wie unterhaltsam und hoffe, dass Sie auch das nächste Mal wieder zuhören, wenn es eine Folge des Rechtsstaats gibt. Bis dahin, viele Grüße, Ihre Annette Heinisch.